Ja, liebe Geschwister, Gäste, wir wollen heute unsere Betrachtung, unsere Betrachtungen zum Thema Bund in der Bibel fortsetzen. Wir machen eine kurze Unterbrechung mit dem Johannesevangelium. Und heute wollen wir uns mit den Bünden oder mit den Bündnissen befassen, die vor dem Bund mit Abraham und dem Bund am Berg Sinai geschlossen wurden. Bisher haben wir diese zwei Bünde betrachtet, den Bund mit Abraham und dann den Bund am Berg Sinai, den mosaischen Bund, Bund mit Mose. Wir werden uns weiterhin mit diesem zweiten Bund auch befassen, weil er sehr wichtig ist als Vorbereitung für den neuen Bund in Jesus Christus. Aber heute wollen wir kurz zwei dieser Bünde betrachten, die vor dem Bund mit Abraham auch von Gott geschlossen wurde. Zum einen, das ist der Bund der Schöpfung im Garten Eden, Bund mit Adam und Eva, unseren ersten Vorfahren, und dann den Bund mit Noah. Und ich möchte dazu, könnte man natürlich viele Stellen lesen, im ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis 3 oder 6 bis 9. Aber als Einleitung möchte ich einen kurzen Psalm lesen. Das ist der kürzeste Psalm eigentlich. Und das ist der Psalm 117. Und dieser Psalm spricht über den Bund, den Gott mit uns macht, über die Eigenschaften, die auch er zeigt, wenn er einen Bund mit uns Menschen schließt. Und die Konsequenz auch, was sollte unsere Antwort sein zu dem, was wir von Gott erfahren. Psalm 117. Lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Sehr kurzer Psalm, aber auch sehr, sehr interessant. Weil eigentlich, hier geht es um Israel, aber der Psalmist fordert die Heiden auf, Gott für seine Treue zu loben. Preist ihn, alle Völker. Warum? Weil seine Gnade über uns mächtig ist. Und wenn er sagt, über uns, weiß man nicht genau, was er meint. Wahrscheinlich meint er Israel, die Israeliten. Aber wir können das vielleicht anders sehen. Wir können auch sagen, ja, die Gnade des Herrn währt nicht nur für Israel, sondern die währt auch für uns, vor allem in Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum wir ihn auch preisen können. Seine Gnade ist mächtig über uns, seine Treue währt ewig. Gott schließt mehrere Bünde, aber die Merkmale dieser Bünde ist, dass sie eigentlich verbirgt sich dahinter ein einziger Bund, ein Gnadenbund, und der hat einen ewigen Wert, eine ewige Dauer. Ja, wir haben gesehen, dass man die biblischen Bünden im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen kann. Jene, die auf menschliche Werken beruhen, also wo der Mensch in erster Linie aufgefordert wird, etwas zu tun, etwas zu bewirken, damit dieser Bund besteht. Und dann Bünde, bei denen die Gnade Gottes mehr im Vordergrund steht, wo man erkennt, dass ohne dass Gott seine Gnade zeigt, eigentlich die Erfüllung des Bundes oder der Voraussetzung dieses Bundes auch nicht möglich ist. Der Bund im Garten Eden, den wir auch kurz heute betrachten wollen, weil es wäre viel zu sagen, aber wir haben zu wenig Zeit dafür, ist ein Beispiel, ein gutes Beispiel für einen auf basierten, ein Bund, der auf Werken basiert. Weil dieser Bund der Schöpfung geht davon aus, dass der Mensch aufgrund seiner ursprünglichen Vollkommenheit, der Mensch wurde, so lesen wir in der Schrift, vollkommen erschaffen, dass der Mensch imstande war, dass er fähig war, Gottes Gebote zu erfüllen, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Der mosaische Bund ist zwar ein Gnadenbund, Das haben wir ja schon gesehen. Aber er räumt auch den menschlichen Werken ebenfalls einen wichtigen Stellenwert. Sehen wir beim Gesetz zum Beispiel. Und wie Paulus auch im Neuen Testament das Gesetz interpretiert. Das Gesetz, vom Gesetz wird auch gesagt, wer das tut, wird auch dadurch leben. Tu das und du wirst leben. Also es ist ein Bund, der auch in so eine Art Wiederholung des ersten Bundes im Garten Eden, der die Menschen dazu auffordert, Gottes Gebote zu halten, um das Leben, um die Verheißung des Bundes auch zu bekommen. Der Bund mit Noah hingegen, den wir auch kurz sehen werden, ist auch ein Bund, der auf Gnaden gegründet ist. Eine Besonderheit dieses Bundes und eine Besonderheit beider Bünde, die wir heute betrachten wollen, ist, dass sie für alle Menschen gelten. Die weiteren Bünden, Bund mit Abraham, da sucht sich Gott ein Volk aus und auch bei uns im neuen Bund, dieser Bund wird auch mit den Gläubigen gemacht. Während diese zwei ersten Bünde die ganze Menschheit betreffen. Wir haben gesehen, dass in der Bibel der Begriff des Bundes sich erheblich von dem unterscheidet, was wir heute unter diesem Wort Bund verstehen. Wenn wir heute einen Bund denken, dann denken wir zum Beispiel an einen Bund der Ehe. Ja? Und der Bund der Ehe ist ein Bund, wo eigentlich zwei Personen gleichberechtigt sind. Gleiche Pflichten, gleiche Verheißungen haben. Ja? Oder ein Bund zwischen Staaten, oder man spricht der von einem Bündnis zwischen Staaten. Und das sind Vereinbarungen, die getroffen werden zwischen gleichberechtigten Partners. Ja? Es gibt auch vielleicht in gewissen Regionen der Welt Staaten, die anderen irgendwelche Bündnisse aufdrücken wollen, aber normalerweise sind diese Länder, diese Staaten auch gleichberechtigt. Die biblischen Bünden sind anders. Sie ähneln eigentlich dem, was damals im alten Nahen Osten üblich war. Damals oder im Mittelalter auch. Ein Bündnis wurde damals zwischen einem Oberherr oder einem sogenannten Lehnsherrn und einem Vasallen geschlossen. Man spricht deshalb von einem asymmetrischen Bund. Da ist einer, der stärker ist als den anderen. Der Oberherr garantierte dem Vasallen Schutz und Wohlergehen. Und dieser verpflichtete sich auch im Gegenzug, sich ihm zu unterordnen. Bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Und so ist es auch mit den biblischen Bünden. Wir haben, und das ist noch stärker, würde man sagen, das sehen wir sofort, denn wenn Menschen Verträge schließen, auf der Grundlage gegenseitigen Einvernehmen, scheinen irgendeine Weise auch oder wollen irgendeine Weise auch gleichberechtigt sein. In der Bibel ist es immer Gott, der die Initiative ergreift. Das ist nicht irgendwie, dass ein Mensch entschieden hat, oh Gott, ich möchte einen Bund mit dir machen. Nein, die biblischen Bünden beginnen so, dass Gott die Initiative ergreift. Er wird uns in der Bibel als ein souveräner Herrscher dargestellt, der den Menschen seinen Schutz und auch seinen Segen schenken möchte. Gott wird nicht nur als Herr dargestellt, wird uns nicht nur als Herr präsentiert, sondern auch als Schöpfer. Er wird Schöpfer bezeichnet. Verstehen, okay, er ist Schöpfer, weil er uns erschaffen hat. Aber auch die Tatsache, dass er der Schöpfer ist, gibt ihm auch noch mehr Autorität, um solche Bünde zu schließen. Daher, weil er der Schöpfer ist, ist es auch verständlicher, warum Gott das Recht hat, seinen Geschöpfen die Verhaltensregeln vorzuschreiben. Und das ist auch wichtig für uns. Warum sage ich das? Weil Heute leben wir in einer Zeit, wo die Menschen, wir haben schon einen Begriff von Gott und sagen, ich möchte doch mit Gott verhandeln. Ja? Ich möchte doch gewisse Vorteile haben und Gott soll mich segnen. Und viele Menschen, so ein bisschen wie Jakob damals, stellen die Bedingung, Gott, wenn du mich segnest, dann will ich dir dienen. So ist es nicht in der Bibel. Gott ist derjenige, wie gesagt, der die Initiative ergreift und der die Verhaltensregeln, man könnte sagen, die Spielregeln vorschreibt. Und dies gilt ganz besonders, ganz klar für den Schöpfungsbund im Garten Eden. Wo Gott klar als Schöpfer uns präsentiert wird. Aber Gott wird auch Schöpfer in anderen Bünden genannt. Die Geschichte von der Sintflut zum Beispiel wird uns als eine neue Schöpfung dargestellt. Gott vernichtet die ganze Menschheit und er macht einen neuen Beginn mit Noah und mit seiner Familie. Also Noah ist sozusagen ein neuer Mensch, der die menschliche Geschichte beginnen soll. Nach der Sintflut lesen wir, dass Gott das Wasser zurückweichen lässt, das Trockene zum Vorschein kommen lässt. Und das erinnert uns auch an die Schöpfung und vor allem an den dritten Tag der Schöpfung, wo Gott auch das Land auch praktisch, also die Wasser auch zurückgedrängt hat und dass das Land auch zum Vorschein gekommen ist. Gott wiederholt Noah den Befehl, auch die Erde wieder zu bevölkern und sie sich untertan zu machen. Also wir sehen einen neuen Anfang, eine neue Schöpfung. Gott wird auch im Bund mit Israel, im mosaischen Bund, im Bund von Sinai als Schöpfer beschrieben. Vielleicht ist es euch aufgefallen, zum Beispiel, dass in Jesaja Kapitel 43, Vers 15 Gott Schöpfer Israels genannt wird. Gott hat dieses Volk geschafft. Ja, ohne sein Eingreifen wäre dieses Volk nicht so geworden, wie es geworden ist. Und auch im neuen Bund, in dem Bund, der uns wirklich betrifft, in Jesus Christus, ist es auch so, dass Gott auch eine neue Schöpfung schafft. Durch die Wiedergeburt schenkt Gott uns ein neues Herz. Er zeigt sich wieder als Schöpfer, als Autor, als Urheber einer neuen Schöpfung. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Gott diese Autorität besitzt, wenn er einen Bund schließt. Auch wenn Gott der Urheber dieser Bünde ist, von dem wir sprechen, die wir in der Bibel finden, ist es nicht immer leicht zu erkennen, wer davon profitiert. Man spricht von Begünstigten im Recht. Ne? Also wer empfängt eigentlich, wer ist die Gegenpartei von diesen Bünden? Ja, es ist zwar klar, dass zum Beispiel dass Gott einen Bund mit Abraham schließt und dass Abraham der Partner Gottes ist und seine Nachkommen nach ihm. Auch beim mosaischen Bund schließt Gott einen Bund mit seinem Volk Israel und mit den Nachkommen danach. Und das Zeichen, haben wir gesehen, dieses Bundes ist auch die Beschneidung. Die Beschneidung dient als Zeichen, um die Menschen, also die wahre Nachkommenschaft Abraham, auch zu kennzeichnen, dass man sie erkennt. Die Verheißung Gottes in diesem Bund gilt ihnen. Aber wie verhält es sich mit dem Schöpfungsbund und mit dem Bund mit Noah? Ja, beginnen wir zuerst mit dem Bund mit Noah. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 6, Vers 18, dass Gott einen Bund mit Noah und seine Familie schließt. Doch weiter unten in Kapitel 9 scheint es, als würde Gott diesen Bund auf alle Lebewesen der Erde ausweiten. Also es ist nicht mehr mit Noah und seiner Familie, sondern mit den zukünftigen Menschen, die auf der Erde leben werden, mit den Nachkommen Noahs auch und auch sogar mit allen Lebewesen. Ein Merkmal dieses Bundes mit Noah kann man sagen, es ist ein allgemeiner Bund, wo Gott seine Gnade nicht bestimmten Menschen oder bestimmte Kategorie von Menschen reserviert, sondern mit der ganzen wo die ganze Menschheit, wo die ganze Schöpfung sogar, weil es auch die Rede von Tieren betroffen sind. Und das ist ein Bild für das, was man in Theologie die allgemeine Gnade Gottes nennt. Also wenn wir oft lesen, dass Gott gnädig ist mit allen seinen Geschöpfen, dass er sowohl seinen Regen auf Ungerechten als auch Gerechten fallen lässt, dann sehen wir, wie Gott ist in seinem Wesen. Er ist ein gnädiger Gott, der auch einen guten Plan, gute Absichten mit seiner gesamten Schöpfung hat. Die Frage zu wissen, wer der Empfänger, wer der Begünstigte ist im Schöpfungsbund, ist noch ein bisschen komplexer. Denn hier auch schließt Gott einen Bund mit Adam und seinen Nachkommen, mit allen Menschen. Das ist auch ein allgemeiner Bund mit der ganzen Menschheit. Doch inwieweit sind Adams Nachkommen für die Entscheidung verantwortlich, die Adam getroffen hat, die er trifft, ist auch fraglich. Und das ist eine Besonderheit. Wir werden es auch sehen, dass in diesem Bund Adam wirklich ein Vertreter der Menschheit ist. Die Entscheidungen, die er trifft, betreffen uns auch heute, auch wenn wir damals nicht daran beteiligt waren. Um euch ein gutes Beispiel zu geben, dann haben wir auch ein Beispiel in einem Land. Also wenn der Bundeskanzler oder ein Oberhaupt eine Entscheidung trifft, wenn er sich entscheidet, jetzt einen Krieg zu erklären, kannst du nicht sagen, nee, ich mach nicht mit. Da bist du auch als Bürger auch betroffen. Und das ist auch ein Merkmal dieses Bundes, auch des Garten Edens mit Adam. Und wir werden mal sehen, welche Konsequenzen auch die Entscheidung, die Adam getroffen hat und die er nicht getroffen hat, die Fehler, die er begangen hat, uns auch betreffen. Wir müssen noch jetzt kurz über die Bedingungen der verschiedenen Bünde sprechen. Wir haben auch vorhin schon, als wir den Bund betrachtet haben, dass Gott Bedingungen stellt. Es ist nicht so, auch wenn in einem Gnadenbund, es ist nicht nur so, dass Gott sich verpflichtet, allein etwas zu tun. Es gibt immer Bedingungen. Zum Beispiel im Gnadenbund mit Jesus Christus, da ist die Bedingung, um an diesem Bund teilzunehmen, dass wir glauben. Der Glaube ist die Bedingung. Ja? Wir sollen an das Evangelium glauben. Wir sollen die gute Nachricht akzeptieren und glauben. Wer nicht glaubt, gefällt Gott nicht, sagt der Hebräerbrief. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne zu glauben, ohne ihm zu vertrauen. Wir haben gesehen, dass zu den Merkmalen des Bundes Forderung seitens Gottes gehören und dass bei Gehorsam seitens des Menschen Segnungen auch daraus folgen. Wenn wir tun, was Gott will, segnet uns Gott. Er lässt uns wirklich seine Güte, seinen Segen spüren. Ungehorsam hingegen kann den Bund in Frage stellen und auch Sanktionen nach sich ziehen. Wenn wir nicht tun, was Gott will, sollen wir nicht denken, das wird ohne Konsequenz bleiben. Im Fall des Bundes im Garten Eden, dem Schöpfungsbundes, finden wir zum Beispiel diese Anforderung in 2. Mose 2, die Verse 16 und 17. Wir lesen, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir sehen hier die Bedingung, du darfst alles essen, wir werden mal sehen, auch was das bedeutet, von den Bäumen, die im Garten sind, aber da ist ein Verbot. Wenn du von diesem speziellen Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen isst, dann wirst du sterben. Das wird Konsequenzen haben. Das ist hier die Sanktion des Bundes. Wenn du dich nicht an meine Regeln hältst, sagt Gott, das wird wichtige Konsequenzen haben. Hier, du musst gewisslich sterben. Die Frage ist, was ist jetzt gemeint? leibliche Sterben oder auch ewiges Leben, wahrscheinlich beide. Also kein Leben, keine Ewigkeit mit mir. Es ist wichtig, den Schöpfungsbericht nicht als eine naive Erzählung zu verstehen. Ich meine, gut, wenn die Kinder diese Geschichte lesen, dann haben sie eine bestimmte Vorstellung. Aber wir sollten nicht denken, also ich will euch nicht jetzt sagen, wie das zu verstehen ist. Ich will nur sagen, das rein mit extremer Naivität zu lesen, wäre falsch. Denn dieser Bericht enthält sehr wichtige Symbolen drin. Es hat eine wichtige symbolische Bedeutung. Die Bäume im Garten haben zum Beispiel eine Bedeutung. Das sind nicht nur physikalische Bäume, sie haben auch einen geistlichen Sinn. Nur der Mensch darf von ihnen Früchte essen. Habt ihr euch auch gefragt, warum Gott sagt, die Tiere sollen von dem Gras essen, die essen aber nicht von den Bäumen, von den Früchten der Bäume, sondern nur der Mensch darf das. Wahrscheinlich ergibt sich auch dieses Privileg des Menschen aus seinem Status als Sohn Gottes, als höchste Kreatur Gottes in diesem Garten. Und das unterstreicht auch seine Autorität über den Rest der Schöpfung. Wir lesen auch, dass Gott sagt, die Schöpfung soll euch untertan werden. Ihr sollt über sie herrschen. Der Mensch, sehen wir, genießt eine extreme Freiheit in diesem Garten. Also wenn wir unseren Kindern sagen, du darfst alles machen, aber nicht eine besondere Sache, das darfst du nicht machen. Oft hören wir uns auch den Vorwurf, ich darf nie was machen hier. Nee, also es ist ja falsch, du darfst alles machen, aber bestimmte Dinge darfst du nicht machen. Hier gibt Gott den Menschen eine große Freiheit, sie dürfen alles, nur eine Sache nicht, von diesem Baum der Kenntnis von Gut und Böse zu essen. Und es ist ja auch wichtig zu verstehen, was dieser Baum bedeutet, welche symbolische Bedeutung er hat. Der hebräische Ausdruck, das Gute und das Böse zu kennen oder zu erkennen, hat eine Bedeutung, die weit über den Begriff der Moral hinausgeht. Wenn wir sagen, Gut und Böse zu unterscheiden, denken wir in moralischen Kategorien. Auf Hebräisch ist es viel mehr als das. Wir sehen zum Beispiel in der Geschichte, erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte, wo der General vom Herr David, der Joab, möchte, dass der Absalom ins Land zurückkommt und er schickt so eine tüchtige Frau, die dafür bezahlt ist, irgendwas zu erzählen und die erzählt eine Geschichte. Aber David, der schlau ist, erkennt, dass Joab dahinter steht. Und er sagt, ist es nicht Joab, der dich da geschickt hat? Und die Frau, was antwortet sie? Sagt, mein Herr, mein König, ist wie ein Engel Gottes, der Gut und Böse erkennt. Was bedeutet das? Bedeutet, die Gesamtheit aller Dinge zu erkennen, ein universal Gelehrter zu sein. Es bedeutet noch mehr, es bedeutet, allwissend zu sein und autonom zu sein, die Freiheit zu haben, alles zu tun, was man sich wünscht, was man entscheidet, was man für gut hält. Beinhaltet ebenfalls die Möglichkeit, auch das Böse zu erfahren, um es in die eigene Erfahrung einzubauen. Dass der Teufel den Menschen sagt, er sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr erfahren, was Gott böse nennt. Ihr könnt nicht urteilen, ob das gut oder böse ist, wenn ihr nicht die Erfahrung macht. Wir sehen auch, welche Konsequenzen das auch für uns hat. Heute wollen die Menschen alles erfahren, damit sie wissen, also ist es gut oder ist es schlecht. Das ist ein gefährlicher Wunsch. Denn Gott sagt, er weiß auch, es gibt Dinge, die wir lieber nicht erfahren sollten. Weil es wäre sehr schädlich für uns. Also was heißt das? Das ist eigentlich die Ausübung absoluter moralischer Autonomie. Mit anderen Worten, Gut und Böse zu erkennen, bedeutet selbstständig zu entscheiden, unabhängig von Gott, Gott zu ignorieren, was er sagt, nicht berücksichtigen und entscheiden und festlegen, was richtig und was falsch ist. Und das ist die schlimmste Sünde in der Schrift. Dass man sagt, Gott, also was du mir sagst, interessiert mich nicht. Ich entscheide, was gut und böse ist für mich. Das ist die schlimmste Sünde. Und wir sehen die Konsequenzen dieser Sünde. Die Menschen werden aus dem Garten Eden vertrieben. Sie verlieren alle Vorteile, die sie hatten, einen ganzen Segen, verlieren auch die Gemeinschaft mit Gott, verlieren das ewige Leben. Ja, was versprach eigentlich der Bund von Eden, diesen Schöpfungsbund? Gott garantierte zunächst den Menschen eine vollständige Versorgung, die gnädige Bereitstellung aller notwendigen Nahrungsmittel und eines perfekten Lebensraums. Ideale Bedingungen, könnte man sagen. Wenn man heute in Urlaub geht und dann findet man ein super Hotel und sagt, oh, das sind ideale Bedingungen hier. Ne? Alles, was man sich wünscht, hat man. Und das war von Gott im Garten Eden garantiert. Dann Gott garantierte auch dem Menschen die Herrschaft über das gesamte Tierreich und über die Natur. Der Mensch war der Repräsentant Gottes auf Erde. Ein kleiner Gott sozusagen. Seine Autorität war von der Autorität Gottes abgeleitet, aber er durfte alles gestalten in dieser Schöpfung, was er wollte, im Auftrag Gottes. Gott garantierte eine direkte Gemeinschaft mit ihm, eine innige Beziehung zu diesem Schöpfer. Und das wird auch, das übrigens ohne Barrieren, ohne Hindernisse, ohne Scham, ohne Angst, was heute nicht mehr der Fall ist. Dies wird dadurch symbolisiert, dass, das lesen wir hier, sehr interessant, was wir lesen, dass Gott die Gewohnheit hatte, in der Abendbrise durch den Garten zu gehen. Könnte man sich fragen, warum abends, warum während der Abendbrise? Das hat, wie gesagt, eine symbolische Bedeutung, denn der Abend war in der orientalischen Kultur der Moment, der Augenblick, die Zeit, eine Zeit zur Ruhe und zum Gespräch. Wir sehen auch heute, wenn wir in bestimmte Länder gehen, dass die Menschen sich abends da vor der Türschwelle hinsetzen und miteinander diskutieren oder in eine Bar. Das symbolisiert hier die Tatsache, dass Gott diese innige Gemeinschaft mit den Menschen hatte in diesem Garten. Und zuletzt garantierte Gott das ewige Leben, symbolisiert durch den Zugang zum Baum des Lebens. Der Baum des Lebens garantierte das ewige Leben. Der Bund mit Noah ist als eine Erneuerung dieses Schöpfungsbundes zu verstehen, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Denn während der erste Bund in der Vollkommenheit, in der Reinheit und der völligen Unschuld geschlossen wurde im Garten Eden, findet der zweite Bund, der Bund mit Noah, in einer gefallenen, verdorbenen und von der anhaltenden Sünden der Menschen geprägten Welt statt. Es handelt sich also um einen Gnadenbund. Es hat ähnliche Züge, ähnliche Charakteristika wie der erste Bund im Garten Eden, aber es ist ein Gnadenbund. Dazwischen ist der Sündenfall. Keine mögliche Rückkehr mehr. Aber das ist auch wichtig, denn dabei verspricht Gott, die Erde nie wieder durch eine Sintflut zu vernichten, unabhängig vom künftigen Handel der Menschen. Und das zeigt, wie die Gnade Gottes ist. Gott zerstört die Menschen nicht, obwohl die das verdienen würden, aufgrund ihrer Sünde, weil er ein gnädiger Gott ist. Also dieser Bund ist noch nicht ein spezieller Bund mit einem speziellen Volk, wie ein Bund mit Abraham, mit dem Volk Israel oder mit der Gemeinde, sondern es ist ein Bund, der darauf hindeutet, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass bei ihm Gnade gilt, ein Gott, der bereit ist zu vergeben. Und diese Gnade gilt der ganzen Schöpfung, allen Menschen. Dieser Bund enthält jedoch Anweisungen an Noah, die für das Heil seiner Person und auch für für seine Nachkommen von großer Bedeutung sind und auch für die Menschen. Denn sehen wir auch diese Eigenschaften des Gnadenbundes, was ein Gnadenbund wirklich ausmacht. Zum Beispiel, indem Gott dem Noah befiehlt, eine Arche zu bauen. Diese Arche wird ihm und seine Familie das Leben retten. Das ist ein Rettungsinstrument. Hätte Noah nicht gehorcht und getan, was Gott von ihm verlangte, hätte er nicht gerettet werden können. Und wir, das lesen wir zum Beispiel Kapitel 6, die Verse 14 und 21. Noah gehorchte Gott. Er tat, was Gott wollte, und er konnte dadurch gerettet werden. Und die Arche, wir sehen, ist auch ein Bild im 1. Petrusbrief. Es ist auch als Bild für unsere Erlösung. Ja? Es ist auch ein Bild für die Taufe, was da passiert. Die Taufe ist selbst ein Bild für die Rettung durch Jesus Christus. Gott vergibt, wäscht unsere Sünden. Und das zeigt schon, was notwendig ist, auch um gerettet zu werden. Dann haben wir auch ein Verbot, Blut zu verzehren oder Menschenblut zu vergießen. Also das Blut nimmt eine wichtige Stellung ein in diesem Bund. Und das hat auch eine Bedeutung. Also wird langsam klar, welche Bedeutung das Blut hat. Dass durch Blut auch Versöhnung geschehen kann. Dass das Blut auch wichtig ist. Tiere dürfen getötet werden. Das sehen wir auch übrigens im Garten Eden schon. Weil im Garten Eden, da haben wir zwei verschiedene Bünde im Grunde genommen. Wir haben einen Bund der Werke ganz am Anfang, aber nach dem Sündenfall, auch wenn es im Garten Eden geschieht, haben wir schon die Verheißung eines Gnadenbundes. Das lesen wir auch in Kapitel 3, wenn Gott sagt, okay, ich werde aus deiner Nachkommenschaft, Eva, jemand entstehen lassen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Nennt das Proto-Evangelium. Das ist so ein klarer Hinweis auf das, was Gott auch durch Jesus Christus am Kreuz tun wird. Und was wir auch sehen, ist, dass die Menschen plötzlich erfahren, dass sie nackt sind. Aufgrund ihrer Sünde entdecken sie, empfangen plötzlich Scham, ja, und verstecken sich und nutzen dafür Blätter. Aber Gott ersetzt auch diese Blätter interessanterweise durch Fell. Er tötet Tiere, nimmt das Fell dieser Tiere, um die Menschen zu bedecken, beziehungsweise ihre Blöße auch zu bedecken. Wir sehen auch diese Hinweise, auch die Wichtigkeit des Lebens, weil das Blut ist auch ein Bild für das Leben, für die Wichtigkeit des Lebens. Und wir wissen, dass wir durch das Leben, durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus gerettet wurden. Dann haben wir auch jetzt, wir wollen noch was Kurzes über die Mittler des Bundes oder die Mittler des Bundes sagen. In jedem Bund gibt es einen Mittler, einen Vertreter. Im Garten Eden ist es Adam, dann haben wir auch Noah, später im Bund mit Noah, dann Abraham und Mose dienen als Vertreter von Bünden zwischen Gott und den Menschen. Im neuen Bund übernimmt Jesus Christus diese Rolle, er ist der Mittler des neuen Bundes. Von Adam lesen wir, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen wurde und er wird auch sein Sohn genannt, sehr wichtig, in Lukas Evangelium Kapitel 3, 38, es wird gesagt, Adam, Sohn Gottes. Als solcher erhält Adam den Auftrag, über Gottes Schöpfung zu herrschen, sich alles unter die Füße zu legen. Das wird auch im Psalm 8 wiederholt. Was ist der Mensch, dass du an ihm gedenkst? Du hast ihm alles unter die Füße gelegt. Und auch das Muster des Reiches Gottes in dieser Welt zu etablieren. Er soll herrschen über die ganze Schöpfung. Er soll den Garten bebauen. Dieser Garten ist auch ein Bild, ist eine Art Tempel. Später, wenn Israel auch den Tempel baut oder die Stiftshütte, wir sehen, dass viele Elemente des Garten Edens genommen werden. Zum Beispiel die Palmen, Bäume, oder der Leuchter in Form von einem Baum, das erinnert an diesen ersten Tempel, wo Gott direkte Beziehungen zu den Menschen hatte. Leider wurde Adam ungehorsam und er verlor die meisten seiner Privilegien, wodurch er die ganze Menschheit in den Untergang riss. Das heißt, wir sind auch betroffen von diesem Sündenfall. Und glücklicherweise überlässt Gott uns jedoch nicht nur uns selbst, sondern beschließt, uns zu retten, indem einen Erlöser verspricht, nämlich den Samen der Frau. 1. Mose 3, Vers 15, wie gesagt, ist den roten Faden der gesamten Bibel bildet. Diese Verheißung markiert den Beginn des Gnadenbundes in der Geschichte der Menschheit. Ab diesem Zeitpunkt wird Gott anders handeln wie vorher. Er wird selbst die meisten Bedingungen selbst erfüllen, damit der Mensch wirklich das ewige Leben erben kann. Die Bibel lehrt eindeutig, dass alle Menschen entweder der stellvertretenden Autorität Adams oder derjenigen Christi unterstehen. Adam steht für alles, was mit der alten Schöpfung, mit der gegenwärtigen Welt zu tun hat, eine abgefallene Welt, eine Welt, die durch Sünde, Tod und Gericht gekennzeichnet ist. Und Jesus Christus verkörpert alles, was mit der neuen Schöpfung, mit dem neuen Bund, mit dieser Neuheit zu tun hat und zusammenhängt. Eine Zeit, die durch Erlösung, Leben und Wiederherstellung gekennzeichnet ist. Von dem, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Und das ist auch wichtig, auch das erklärt auch Paulus im Römerbrief in Kapitel 5. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass während wir Adam automatisch als unser Stellvertreter haben, wenn du geboren wirst, hast du Adam automatisch als dein Stellvertreter. Die Konsequenzen seines Ungehorsams haben Konsequenzen auch für dich. Du kannst dich nicht unabhängig von ihm sehen. Dann ist Glaube erforderlich, damit Christus unser Stellvertreter wird. Das, was Christus getan hat, gilt der ganzen Menschheit. Aber die Bedingung, um sich das anzueignen, damit alle Konsequenzen, alle schlimmen Konsequenzen des Sündenfalls auch zunichte gemacht werden, ist der Glaube. Wenn du an Jesus glaubst, dann gilt alles, was er für dich getan hat. Und alles wird wieder gut. Ein letzter Punkt noch, was diese Bünde angeht, das habe ich schon mal gesagt, dass in jedem Bund gibt es ein Zeichen oder mehrere Zeichen, die Gott gibt, die eine Hilfestellung sind, damit wir gewisse Dinge verstehen. Im Bund mit Abraham zum Beispiel ist es die Beschneidung. Beschneidung garantiert, dass, also kennzeichnet die Nachkommen Abrahams. Wer beschnitten wird, gehört zu der Familie Abraham, wer nicht, ist nicht dabei. Diese Beschneidung hat auch eine Bedeutung in der Bibel. Sie deutet auf die Beschneidung des Herzens, bedeutet auf das, was Gott in den Herzen tun wird. Deshalb wird auch oft gesagt, beschneidet eure Herzen, nicht nur ihr die Vorhaut. Beschneidet eure Herzen. Das ist ein Blick auf die Erneuerung, die Gott in uns schaffen will. Im Mosaischen Bund haben wir das Passafest und auch der Schabbat. Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Passafest, also das zeigt schon auf das Opfer Jesu Christi, der von sich selbst gesagt hat, eigentlich hat Johannes der Täufer über ihn gesagt, siehe, das Lamm Gottes. Und der Schabbat ist auch sehr wichtig, weil der Schabbat symbolisiert auch die Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte, dass in einer Woche von 7 Tagen, wo wir 6 Tage arbeiten müssen und nicht immer die Zeit haben, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, dass es einen Tag gibt, ein Tag wird für ihn reserviert, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der Hebräerbrief zeigt, dass wenn wir nicht die Gemeinschaft mit Gott suchen, wenn wir sein Angesicht nicht suchen, können wir nicht gerettet werden. Ja? Du kannst dich nicht auf irgendwelche Sakramente verlassen und sagen, ja, ich gehöre der Kirche, ich wurde getauft, aber mit Gott für ihn habe ich keine Zeit. Der Schabbat oder der Sonntag für uns ist der Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott, unserer ein Beweis, dass wir Gott lieben. Wenn wir in die Gemeinde kommen, dann zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben, dass wir die Geschwister lieben, dass wir sein, dass das, was er sagt, was er lehrt, uns wichtig ist. Aber was sind die Zeichen des Bundes mit Noah und im Bund mit Adam? Ja, Bund mit Noah, denken wir vielleicht an einen Regenbogen. Es ist eindeutig ein Zeichen des Bundes mit Noah. Es ist auch interessant, dass im Hebräischen es kein spezielles Wort für den Regenbogen gibt. Also wir haben Regenbogen, wir denken, das ist die Form eines Bogens, aber Regenbogen ist ein eigenständiger Begriff auf Deutsch zum Beispiel. Englisch auch, Rainbow, ist das gleiche, Regenbogen. Auf Hebräisch gibt es kein Wort dafür. Man benutzt ein Wort, Wort Bogen, Keshet. Es ist auch ein Bogen, ein echter Bogen. Und es ist sozusagen eine Kriegswaffe. Und hier ist es halt auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Die Tatsache, dass dieser Bogen zum Himmel zeigt und nicht zur Erde, zeigt, dass dass da keine Bedrohung für die Menschen dasteht. Also eigentlich ist es, also wie gesagt, wenn Pfeile geschossen werden, dann werden sie nach oben geschossen, nicht zu uns. Das ist sehr, sehr interessant, sich das also praktisch vorzustellen. Im Schöpfungsbund gibt es auch mehrere Zeichen. Der Baum des Lebens steht für die Verheißung des ewigen Lebens. Der Garten selbst, wie gesagt, symbolisiert das Heiligtum. Das ist ein großer Tempel. Und in der neuen Schöpfung lesen wir, es wird kein Tempel mehr geben. Das heißt, der Zustand, der am Anfang herrschte, wird wiederhergestellt. Die ganze Erde wird ein einziger Tempel für Gott sein. Gottes Ruhe am siebten Tag ist ein Abbild für den Schabbat. Die Ehe ist auch ein gesellschaftliches Zeichen. Und die Ehe hat auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Bedeutung hier. Deshalb ist es auch nicht umsonst, dass wir, wenn wir an die Ehe denken, dass wir von einem Bund sprechen. Weil die Ehe hat auch eine sehr wichtige symbolische Bedeutung hier. Sie deutet wirklich auf eine sehr enge Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Und es ist auch nicht umsonst, dass Paulus in dem Epheserbrief das so interpretiert, dass er sagt, das ist ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Da haben wir hier ein sehr interessantes Zeichen, was auch wirklich uns vor Augen malt, was ein Bund ist, was einen Bund charakterisiert. Eine enge Gemeinschaft zwischen zwei Personen, und Gott wünscht sich im Rahmen seines Bundes diese enge Gemeinschaft zwischen uns und ihm. Ich komme zum Schluss. Es bleibt noch eine wichtige Frage, auf die wir jetzt zum Schluss angehen wollen. Wie lange bestehen die Bünden, die Gott geschlossen hat? Wie ist ihre Lebensdauer? Werden sie irgendwann rückgängig gemacht? Hören sie auf zu gelten? Verlieren sie ihre Gültigkeit, wenn sie gebrochen werden? Können sie sich überschneiden? Kann es sein, dass ein Bund besteht, während ein neuer Bund auch von Gott eingeführt wird? Ja, wir verstehen zum Beispiel, dass der Bund mit Noah nach wie vor gültig ist. Dieser Bund wurde nicht aufgegeben. Es gilt immer noch. Gott sagt, solange die Erde bestehen wird, da wird es auch Jahreszeiten haben, Regen, Sonne. Ich will immer dasselbe sein gegenüber dieser Schöpfung. Es wird keine Zerstörung mehr geben, so wie es bei der Sintflut der Fall war. Aber wie ist es mit dem Bund mit Adam? Hat es aufgehört? Gilt dieser Bund nicht mehr? Stellt Gott die von ihm festgelegten Prinzipien in Frage? Zum Beispiel, wenn wir Gottes Autorität verwerfen, wenn wir Autonomie suchen, wenn wir uns als kleine Götter sehen, gilt es noch? Tatsächlich gilt, wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, die auf Werken basierten Bündnissen zu halten, tut Christus dies an seine Stelle. Das wird auch im Protoevangelium bereits deutlich vorweggenommen. Das heißt, ja, der Schöpfungsbund gilt immer noch. Wenn du das tust, sollst du sterben. Wenn wir das Gesetz übertreten, sollen wir sterben. Wenn wir uns als kleine Gott betrachten, dann können wir nicht das ewige Leben haben. Aber es gilt was anderes. Jemand hat das an unserer Stelle getan. Jemand hat diesen Bund vollkommen gehalten und das ist Jesus Christus. Deshalb wird uns Gott tatsächlich aufgrund unserer Werke richten. Das überrascht euch vielleicht, aber das lesen wir im Römerbrief. Gott wird die Menschen aufgrund ihrer Werke richten. Und welche Rolle spielt der Glaube da? Der Glaube, wie gesagt, gilt. In dem Glauben vertrauen wir Jesus Christus. Aber im Grunde genommen, was Gott tun wird, ist, dass er einen einzigen Menschen beurteilen wird beim Gericht, Jesus Christus. Und der wird den Test bestehen. Und alle, die in ihm gefunden sind, alle, die ihm vertraut haben, werden auch aufgrund der Werke Christi gerechtfertigt. Das durch den Glauben. Und das ist wirklich ein Wunder. Also wir sehen, diese Bunde überschneiden sich schon. Aber es gibt andere, die wichtiger sind. Im Hebräerbrief zum Beispiel, und das ist mein letztes Wort, Kapitel 8, Vers 6, heißt es, dass Jesus der Mittler eines besseren Bundes ist. Der neue Bund, der Bund, der Jesus, den wir auch durch das Abendmahl auch jetzt gefeiert haben oder an den wir uns erinnert haben, ist ein besserer Bund, der auf bessere Verheißungen beruht. Die Verheißung war immer das Gleiche, das war das ewige Leben. Aber die Möglichkeit, diese Verheißung tatsächlich zu erben, ist im neuen Bund garantiert. Wenn du an Jesus glaubst, musst du wissen, du hast das ewige Leben. Das sagt Johannes in seinem, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Es ist ein besserer Bürger. Jesus Christus ist ein besserer Bürger, weil, sagt uns der Hebräerbrief, sein Priestertum ewig ist. Er übt sein Amt in einem himmlischen Tempel aus und sein Opfer muss nicht wiederholt werden. Ich hoffe, dass diese Dinge, die wir heute gesehen haben, uns auch helfen, auch zu verstehen, wie Gott mit uns handelt, wie wichtig auch diese Beziehung mittels Bünde ist. Also wir können uns nicht selbstständig von diesen Dingen machen. Und vor allem auch sehen wir, dass diese Bünde eigentlich auf etwas hinzielen, das auch garantieren soll, dass wir tatsächlich das ewige Leben erben. Und zwar den neuen Bund, den Gott in Jesus Christus auch mit uns abgeschlossen hat, der wirklich ein Erfolg garantiert und der die Verheißung des ewigen Lebens garantiert. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir an alle diese Dinge denken, dass wir sie verstehen, dass wir sie an ihrer Stelle lassen und dass wir auch begreifen, dass der einzige Weg zu Gott, den Gott gewollt hat, vom Anfang an auch ein Weg, der Jesus Christus heißt, ist. Amen.